Angesichts der ebenso einleuchtenden wie längst bekannten Zusammenhänge könnte zwischen Eltern und Kindern eigentlich alles ganz einfach sein. Wären da nicht inzwischen Faktoren wirksam, die allzu oft die elterliche Vorbildlichkeit erneut in Frage stellen? Bevor wir diesen Aspekt anhand einer aktuellen Jugendstudie beleuchten, wollen wir aber den Heranwachsenden zunächst auf seinem weiteren Weg zur Ich-Reife begleiten.
Mit Beginn der Pubertät wird zunehmend das wirksam, was der Psychologe Alfred Adler so ausdrückte.
Alles menschliche Streben ist ein Streben nach Vollkommenheit.
Ein Streben, für das das Elternideal folglich in aller Regel nicht mehr ausreicht. Weshalb der Heranwachsende nun intuitiv danach strebt, so Alexander Mitscherlich, sich durch neue Identifikationen narzisstischen Wert zu verschaffen.
Entscheidend dabei sei, so der Psychologe Otto Rank ergänzend,
dass man sein Ich-Ideal aus sich selbst heraus entwickelt.
Um Identifikationen geht es also und um Ideale. Diese definierte der deutsche Philosoph der Aufklärung Immanuel Kant wie folgt.
Ein Ideal ist vollkommen, daher nie ganz erreichbar, doch als Wunschbild für unser Streben notwendig.
Das am meisten verbreitete und zugleich allgemeinste Ideal, so der Wiener Philosoph und Publizist Wolfgang Krauss,
ist das Ideal des persönlichen Glücks. Dieses Ideal ist jedoch schwerlich auf direktem Weg zu erreichen. Also bedarf es näherliegender, sprich erreichbar scheinender Ideale, an denen sich die für das Glücksempfinden so wesentlichen Faktoren wie Selbstvertrauen, Fantasie, Hoffnung und Lebensfreude entfachen lassen.
Solche Ideale können je nachdem Reichtum, Schönheit, Kraft, Ruhm, Unabhängigkeit, Mitmenschlichkeit, Religiosität oder Bildung verheißen. Meist jedoch nehmen sie konkrete Gestalt an und heißen dann etwa Topmodel, Fußballprofi, TV-Moderator, Priester, Softwareentwickler oder Popstar.
Da nahezu jedes Ideal bereits von irgendjemandem auf der Welt gleichsam idealtypisch verkörpert wird, fügen sich zu den Idealen zumeist die entsprechenden Namen. So wünscht sich der eine möglicherweise die finanzielle Unabhängigkeit von Bill Gates, während der nächste die Professionalität eines Michael Schumacher anstrebt oder die fußballerische Perfektion eines Zinedine Zidane. Eine andere will dereinst so glamourös erscheinen wie Christina Aguilera oder so unkonventionell wie Pink.
Verschmelzen in der Vorstellung des Heranwachsenden Ideal und Vorbild zum Idol, deutsch Götzenbild, so strahlt dessen Glanz, ohne dass es hierzu der geringsten Anstrengung bedarf, auf den jugendlichen Fan zurück. Anders ausgedrückt, der oder diejenige fühlt sich in der Tat ein bisschen wie Robbie Williams, Britney Spears, Oliver Kahn oder auch wie der Sieger in einer beliebigen TV-Castingshow.
Dass man hierbei, wie bei jeder Idealisierung, nur die Lichtseite des Idols anvisiert und die Schattenseite konsequent ignoriert, liegt im Bildcharakter von Idolen wie auch von Idealen und ist ganz nebenbei auch eine der Ursachen, warum Idole und Idealisierungen während der Adoleszenz einander abwechseln, wenn sie nicht überhaupt miteinander konkurrieren.
Ein völlig normaler Vorgang also. Entscheidend für das Erlangen der kritischen Ich-Reife, wie das Erwachsenwerden in der Sprache der Psychologie heißt, ist lediglich, ob man dem jeweiligen Idol oder Vorbild verhaftet bleibt.
Ob man also im reifen Alter noch als Elvis, als Barbie oder als Cowboy durchs Leben wandelt.
Oder ob man sich hiervon wieder löst. Wer einem Ideal als Künstler nachstrebt, wer Vervollkommnung im Beruf sucht oder anderen ethischen, geistigen oder religiösen Idealen folgt, sollte sich daher auf Dauer weder an Dantes göttlicher Komödie orientieren,
mein Meister, Vorbild, dir gebührt der Preis,
noch an Machiavellis Il Principe.
So muss ein kluger Mensch stets die hehrsten Vorbilder nachahmen, damit ein gewisser Abglanz auf ihn fällt, wenn er auch nicht an sie heranreicht.
Sondern sich eher an die Erkenntnis Friedrich Nietzsches halten.
Willst du ein allgemeines, gerechtes Auge werden, so musst du es als einer, der durch viele Individuen gegangen ist und dessen letztes Individuum alle früheren als Funktionen braucht.
Den Vorbildern gleichsam auf die Schultern zu steigen, um sie schließlich zu überwinden, war in der Kulturgeschichte stets angesagt, wenn es darum ging, aus der Masse der Nachahmer und Kopisten herauszuragen, sprich sich einen Namen zu machen. So eiferten etwa in der Renaissance hunderte Maler und Bildhauer den beiden bedeutendsten Künstlern ihrer Zeit nach, Leonardo da Vinci und Michelangelo. Doch nur einer der Zeitgenossen erreichte einen vergleichbaren Rang, Raphael. Nicht, weil er in jungen Jahren seinen Meister Perugino kopiert, mehrfach die typische Haltung von Leonardos Mona Lisa reproduziert oder einige Figuren Michelangelos proportionsgetreu nachgepinselt hatte, sondern weil er schließlich zu derart eigenständiger Perfektion und unverwechselbarem Ausdruck fand, dass Leonardos mürrisches Statement sich eigentlich nur auf Raphael bezogen haben kann –